Herzlich willkommen bei meinem Podcast von Mann zu Frau. Ich bin Joanna Mann und spreche mit Frauen von erfolgreichen Männern, die selbst viel zu erzählen haben. Herzlich willkommen in meinem Podcast von Mann zu Frau. Ich bin Joanna Mann und heute werden wir über ein Lieblingsthema sprechen, über das Tanzen. Und deshalb habe ich eine tolle Persönlichkeit zu mir eingeladen, Susanne Kirnbaum-Bundi. Herzlich willkommen. Danke, dass wir bei Ihnen sein dürfen, heute bei Ihnen aufnehmen dürfen.
Sehr gerne.
Sie sind Balletttänzerin, Choreografin, Schauspielerin, Autorin. Was sind Sie noch alles?
Eigentlich schon auch zwischendurch Hausfrau und Mutter gewesen.
Okay, ja, sehr gut.
Und Ehefrau. Ja, nein, ich habe viele Sachen auch außerhalb gemacht, das stimmt schon. Also es hat Spaß gemacht, immer neue und andere Dinge auch zu versuchen.
Die Karriere eines Tänzers ist kurz, der Weg dorthin ist aber lang, die Ausbildung ist relativ lang im Vergleich dazu, wie lange man dann tatsächlich auf der Bühne geht. Sie haben eigentlich das Unmögliche geschafft, weil Sie sind noch vor kurzem auf der Bühne gestanden, beziehungsweise stehen noch immer mit der Doris Uhlig in einem fulminanten Performance, Comeback Again. Ich habe mir die Show zweimal angeschaut. Ja. Also es war wirklich grandios. Sie waren aber hauptsächlich Balletttänzerin früher, dann haben Sie Richtung Choreografie geschafft. Wie war dieser Weg, diese kurzen Abschiede zwischen Karriere als Prima-Ballerina, dann Ballettdirektorin, Choreografin, dann haben Sie doch Fernsehshows gemacht und alles Mögliche. Waren das so immer kurze Abschiede, die Sie hatten, oder war das organischer Übergang zwischen den einzelnen Stufen?
Es hat sich manchmal ergeben, dass ich drei Dinge auf einmal gemacht habe. Aber ja, es war schon, also der erste große Sprung war natürlich nach meiner Pensionierung. Und ich fand mich also mit 43 noch viel zu jung, um aufzuhören und gar nichts zu tun. Die Tochter war sozusagen aus dem Schlimmsten raus. Und habe dann das Angebot bekommen für die Volksoper als Ballettdirektorin und Choreografin. Da war das schon ein großer anderer Sprung insofern, dass ich ja nicht wusste, wie ich mit anderen umgehen soll. Ich meine, ich wusste als Tänzerin, dass ich zulassen muss Nähe, dass ich Verständnis haben muss für meine Kolleginnen, dass ich mich anpassen muss, dass ich ruhig sein muss und so weiter. All diese Dinge, die unsere Disziplin erfordern. Aber ich habe durch meinen Mann, der ein Geschäftsmann ist, habe ich gelernt, wie ich mit 42 Tänzern umzugehen habe, womöglich so, dass wir ein gutes Miteinander haben, und hatte auf Anraten meine Bürotüre immer offen. Mhm. Also die konnten ununterbrochen oder nur womöglich, wenn sie wirklich Sorgen hatten, zu mir kommen. Und ich habe binnen kürzester Zeit hat mich die Betriebsrätin verlassen, die ich immer gefürchtet habe, weil ich ein schlechtes Verhältnis hatte mit Betriebsräten, die meistens wollen, dass man zu einer bestimmten Zeit aufhört mit einer Probe, wenn man gerade im Schlimmsten
drin ist. Die verstehen das nicht,
ja.
Als Künstlerische.
Und da habe ich also dann wirklich mit den Tänzern immer gesprochen. Wir haben alles besprochen, wir haben den Ballett. Und das war eine große Umstellung. Alle anderen Dinge, ja, natürlich musste ich lernen, in Französisch Moderation zu machen, und dann Fernsehen war natürlich auch eine andere Art von, was darf man nicht, was soll man schon.
Haben Sie auch Sprechtechnik gemacht und schauspielerisch irgendwas?
Gar nichts. Ich war immer sehr frech, ich habe immer gedacht, das kann ich schon.
Das ist wichtig, also, ja.
Also Zeit, um etwas zu lernen, war eigentlich fast auch nie da. Mhm. Und ich bin meistens ins kalte Wasser gesprungen und anscheinend ganz gut. Also dieses Tanzlexikon von A bis Z im Fernsehen war ja eine große Sendung, also mit 10 Fortsetzungen. Und das war mein eigenes Buch und meine eigene Entscheidung, was mache ich, wen nehme ich dazu. Und ja, das war anstrengend nebenbei. Aber es gibt heute noch Menschen, die mir sagen, die erkennen mich an der Stimme, die mich in der Oper nie gesehen haben. Und die dann sagen, wenn ich mit meinem Hundi spazieren gehe, sagen die dann, ich weiß nicht, ich kenne sie von wo. Und dann habe ich gesagt, ja, schon möglich. Ja, ihre Stimme kommt mir so bekannt vor. Und nachdem man als Tänzerin ja keine Stimme hat, wusste ich, das kann nur vom Fernsehen herkommen. Und dann habe ich gesagt, na, vielleicht die Tanzsendung, Tanzlexikon von A bis Z, und das war's dann meistens. Ja, das habe ich mit meinem Enkel geschaut, habe ich gesagt, ja, so lange ist das schon her.
Und der Enkel ist mittlerweile erwachsen. Ja. Sagen Sie mir noch, wie waren Sie als kleines Mädchen? Wahrscheinlich quirlig, beweglich?
Ja, da hat's schon begonnen. Ich sollte, also wie ich dann nicht mehr ganz so klein war, vorher habe ich auch immer getanzt, habe meinem Großvater vorgetanzt, der musste immer zuschauen, wenn er zu Besuch kam. Und später, wie ich dann schon Aufgabe machen musste in der Schule, konnte ich absolut nicht ruhig sitzen. Und Musik war überhaupt das höchste der Gefühle für mich. Und meine Mutti konnte gut Klavier spielen. Also wenn sie Klavier gespielt hat, habe ich prinzipiell immer getanzt, aber so wie viele kleine Mädchen eben. Und das, meine Mutti wollte eben Tänzerin werden, durfte nicht, weil Beruf eben nicht wirklich sehr professionell und nicht seriös.
Und ja, aber was Gescheites.
Ja, so unter dem Motto, aber sie blieb Hausfrau und hat mich eben liebevoll betreut die ganze Zeit und war halt überglücklich, dass aus mir sowas geworden ist. Aber ja, das war, da habe ich wirklich schon herumgetanzt und es war wirklich schwierig, mich zu halten. Und dann hat jemand vorgeschlagen, ja, dann gib sie halt irgendwo in eine Ballettschule. Und da ging ich dann zum Professor Frenzel in die Kinderballettschule. Das hat mich nicht so sehr gefreut, weil inzwischen wurde dann meine beste Freundin vom Hausarzt, wurde dann in die Ballettschule aufgenommen. Und da hat meine Mutter gesagt, okay, dann versuchen wir es auch einmal. Und da waren halt nur manche Mädchen schon dort mit Tütü und großer Masche und Stoppellocken und schön hergerichtet. Und ich war in einem selbstgestrickten kleinen gelb-grünen Badeanzug mit dünnen Trägern und einem roten Goldfisch drauf. Und dann habe ich es natürlich nicht geschafft.
Aber war Ihre Mama dann nicht so eine Art von Mama, die quasi ihre Ambitionen an
Wenn
Sie...
Wenn man sagt, die Eislaufmutter.
Die Eislaufmutter, genau.
Das ist der böse Ausdruck, die Eislaufmutter. Nein, genau so eine war sie nicht. Mhm. Sie war schon ein bisschen in diese Richtung dann. Ich habe dann später von meinen Fans, die mir bis heute treu geblieben sind, habe ich dann erfahren, dass sie in den Pausen oft immer in einem selbstgenähten Abendkleid zur Premiere herumgegangen ist und mit dem Programm gefächelt hat und gesagt, war sie nicht wieder gut? Ja, sie war wirklich die Beste, das kann man schon sagen. Ja, ja, also in dieser Richtung hat sie schon ein bisschen...
Ja, weil oft ist es so, wenn man irgendwie einen unerfüllten Wunsch hat oder Traum aus der Kindheit oder der Jugend, dass man das versucht dann den Kindern überzustülpen.
Ja,
also
ja,
ich habe
ja,
das gefährlich. Bei mir auch sehr aufgepasst, weil ich habe wiederum als kleines Mädchen, ich glaube 2, 3, habe ich mir so ein Reifen umgelegt und dann habe ich vom Fernsehen gehüpft und habe irgendwie so Schwanensee aufgeführt. Also der Körper war nicht für Schwanensee gemacht, aber natürlich habe dann mein ganzes Leben irgendwo getanzt und trotz der Nicht-Perfektion irgendwo meinen Weg gemacht. Und meine Tochter ist jetzt 13 und habe auch versucht, sie in eine Ballettschule zu schicken, zumindest ein bisschen anfängt, sich zu bewegen. Und bei ihr ist das absolut nicht angekommen. Also sie war einfach immer groß, immer so ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen holzig, aber sie hatte einfach diesen Rhythmusgefühl und diese Leidenschaft zum Bewegen nicht. Sie ist Sportlerin. Ja, also da habe ich wirklich gesagt, okay, dann wenn nicht, ja, nein, dann ist nein, es in Ordnung. Ja,
ich wurde absolut nicht gezwungen, ich wurde nur angehört, wenn ich manchmal gejammert habe, hat meine Mutter gesagt, willst du es weiter noch machen oder willst du aufhören? Und dann habe ich gesagt, nein, weitermachen. Also das war, so war sie. Aber nein, Gott sei Dank eben nicht. Darum betone ich immer sehr, dass schon, dass ich also es selber machen wollte. Aber ich bin halt bei Comeback Again bin ich nicht dazugekommen zu erklären, dass sie also keine Eislaufmutti ist. Weil das ist jetzt wirklich schon ein Schimpfwort. Ne?
Ja.
ist irgendwie entstanden.
Und ihre Tochter ist eher in die Fußstapfen vom Vater.
Das ist eine ganz süße Geschichte, die erzähle ich jetzt noch.
Ja, unbedingt, ja.
Vanessa wurde mit 6 Jahren, ja, schon, glaube ich, 6, 7, so wie ungefähr wie bei mir, haben wir sie in die Ballettschule geschickt. Sie ging damals in die Vorschule ins Lycée Français. Und wir haben an und für sich, dürfen Eltern ihre Kinder nicht sehen, ja, während dieser Zeit, wenn sie in der Schule sind, in der Ballettschule. Und dann hatte ich einmal Probe, war die Kinderballettschule in der Staatsoper. Aus irgendwelchen Gründen war die Schule ausgemalt worden. Ja. Und dann sah ich sie, die hatte damals so einen kleinen Baschenkopf, stand an der Stange und hat
in die Nase gebohrt
und solche Füße gehabt. Und da habe ich sie zum ersten Mal gesehen und habe mir gedacht, das wird nix.
Ja.
Und dann kam die Prüfung und mein Partner und Kollege Karli Musil rief mich dann privat an und sagt, du, Susi, ich muss dir was sagen. Sag ich, raus mit der Sprache. Es ist halt so, wir können sie schon in das nächste Jahr weiternehmen, aber, habe ich gesagt, aus, hör auf zu reden, ich weiß genau, was los ist. Jetzt schon im ersten Jahr der Ballettschule Protektion.
Mhm.
Kommt nicht in Frage, lass sie. Sie muss das aufhören, Schluss, aus. Und sie hatte offensichtlich auch nicht rasend Freude. Und meine Mutti war damals schon sehr krank. Und ich dachte, wie bringe ich ihr das bei? Weil wir natürlich beide innerlich dachten, okay, sie vollzieht noch einmal diese Karriere. Und ich sagte, du Mutti, wir haben von der Erziehung immer gesprochen, also wir wollten sie sehr frei erziehen. Das war damals halt besonders üblich. Und du zwingst sie ja zu nichts auch. Wir wollen das nicht, ja. Und wir müssen mit ihr reden drüber, wenn was nicht funktioniert. Und da habe ich gesagt, du weißt doch, wir wollten sie zu nichts zwingen. Also mit der Ballettschule, das wird nichts und wir zwingen sie nicht weiter. Und meine Mutter denkt ein bisschen nach und sagt, na ja, die wird halt dann was Besseres.
Ah ja.
Und ich sage,
sei nicht kluge Mama.
Du wolltest für mich nur, dass ich nur die Balletttänzerin werde und hast gestrahlt und warst glücklich und so weiter. Und ich werde ja auch weiter ja tanzen als erste Solotänzerin und sagst jetzt sowas. Tja, das kam dann, ist mir klar geworden, warum meine Mutti hat, wenn sie ein bisschen was getrunken hatte, plötzlich perfekt Französisch gesprochen. Das hat sie gelernt in der Schule.
Mhm.
Aber wenn sie nicht seinen Schluckerl getrunken hatte, hat sie sich nicht getraut.
Da geht's mir ähnlich. Da kann ich einige Sprachen.
Und meine Tochter hat vom Lycée ganz schnell Französisch gekonnt.
Natürlich.
Und hat aber auch eine Begabung für Englisch entwickelt. Sofort. Mhm. Als kleines Mädel schon. Eigentlich haben wir gedacht, sie will Dolmetscherin werden. Das war auch am Anfang ein bisschen ein Wunsch. Und das war der Grund, weil das hat ja so imponiert meiner Mutti, dass die Kleine da so plötzlich Französisch gesprochen hat, so selbstverständlich.
Ne? Ja, vor allem, sie wäre wahrscheinlich immer ein bisschen in ihrem Schatten, weil diese Karriere nachzumachen...
Naja, das war uns beiden eben auch klar. Ja. Und eigentlich dachte ich, sie hat's gut.
Der Druck ist raus.
Sie hat's gut, weil wer weiß... Ich hätte dann auch gesagt, ja, wieso kommst du nicht an die Spitze und wieso bist du nicht so fleißig, wieso bist du nicht so dünn, wieso bist du nicht so schön? Okay, das sind die Eltern, die können nichts dafür, aber ja.
Ja, ja, ich verstehe das. Das ist gut so, wie
es ist. Und Friseurin wollte sie auch keine werden, aber sie ist trotzdem in der Branche gelandet.
Ja, ja. Man muss immer ihren eigenen Weg gehen und dann
ist sie hat einen Friseur geheiratet, so wie die Mutter.
Ich finde, ich habe auch zeitlang getanzt und ich war eher in dieser modernen Ecke. Balletttänzerin war ich keine. Aber ich finde, als gerade Balletttänzer tun sich sehr schwer, einfach Genre zu wechseln, ja, weil einfach die Bewegungsmuster sehr eingeprägt sind und man lernt natürlich von klein auf. Wie alt waren Sie, als Sie begonnen haben mit der Ausbildung?
Man hat mich mit 6 Jahren nicht genommen, ich habe mit 7 Jahren
Sie waren
angefangen.
Zu dünn und zu klein. Eigentlich normalerweise.
Und so unterentwickelt.
Genau. Und dann normalerweise sagt man, du bist, also zu mir haben Sie gesagt, du bist zu klein, aber zu dick.
Ja.
Und deshalb haben Sie mich auch am Anfang nur auf Probe genommen. Aber ja, natürlich, man beginnt relativ früh und man lernt zu bewegen auf eine gewisse Art, also diese extreme Auswärts, dieser Gang und so weiter. Wie schwer war das dann, als Sie begonnen haben, mit der Doris Uhlig zu arbeiten? Weil sie kommt natürlich von einer ganz anderen Seite. Diese zeitgenössische Tanz ist so frei und so wild eigentlich und wie war das für Sie?
Naja, also erstens einmal habe ich anfangs ja als klassische Tänzerin wirklich Probleme gehabt, wenn die Pina Bausch und so weiter da in Wien war und ich dann nachher unheimlich verehrt habe und am liebsten nach meiner Pensionierung, wenn sie alte Tänzer genommen hätte und noch gelebt hätte, wäre ich am liebsten zu der Kompanie gegangen. Also es hat sich bei mir schon eine große Veränderung stattgefunden. Und es ist mir aber auch aufgefallen, dass Tänzerinnen damals, die bei uns Gast waren, die auch schon moderne Sachen getanzt haben, also neoklassisch, das schon auf der Spitze war, aber nicht so, was Doris zum Beispiel macht. Aber dass es für den klassischen Tanz eine große Veränderung war, weil sie einen ganz anderen Atem hatten. Ja, und dieses Puppige, das ich noch gelernt habe, ja, immer in schönen Positionen zu sein, das haben die ganz anders schon gebracht. Und da dachte ich mir, irgendwie muss das ganz gut sein, diese Kombination. Also diese Kombination zwischen neoklassisch, klassisch und modern ist schon wieder ganz was anderes, wie Doris Uhlig zum Beispiel
genau,
macht.
Genau.
Ja. Und Doris, ja, hat natürlich, sie hat eine große Empathie. Sie ist wahnsinnig neugierig und hat sich alles erzählen lassen. Also wir haben stundenlang auch beim ersten Stück Spitze mit meinem Kollegen, damaligen Tänzer von der Volksoper, Harald Ballo, haben wir ihr stundenlang erzählt, was machst du, wieso macht ihr das, was? Und dadurch sind alle diese Gedanken in ihren Kopf gekommen. Und das war ja jetzt auch, obwohl sie schon so viel wusste. Und es war die Annäherung eigentlich gar nicht so schwer, obwohl sie ja dann manchmal Dinge fordert, die Bodengymnastik für mich bedeuten. Das Wort hört sie nicht gerne, aber die ich nicht machen kann und auch nicht machen will. Wir haben das nicht wirklich gelernt. Mhm. Also auch jetzt die neoklassischen Tänzerinnen, wenn sie barfuß diese Sachen machen, können in sekundenartiger Schnelle aufstehen und sich wieder verändern und machen ja eigentlich schon Akrobatik.
Ja, da ist sehr viel Akrobatisches drinnen, ja.
Und mit Doris haben wir uns eben angenähert. Ja, das ging schon. Also wenn man bereit ist, etwas zu tun, es gibt natürlich Dinge, die ich gesagt habe, Doris, sorry. Ja. Unmöglich.
Das hat sie eben auch in Performance gesagt, dass sie das erste Mal widersprochen haben.
Ja, sie hat manche Ideen gehabt. Sie hat überhaupt Ideen ununterbrochen. Wir haben ja 2,5 Monate probiert. Mhm. Sie probieren ja ganz anders. Ich sage dann immer lachend und sie versteht das dann schon. Naja, von 4 Stunden Probe denkt ihr 3 Stunden nach. Ne? Das ist also etwas, was wir gar nicht kennen. Bei uns wird gezeigt, hopp,
genau,
mache das.
Der Choreograf macht es vor und der Tänzer hat zu performen.
Womöglich kannst du das am Abend schon, wenn die Abendprobe ist, was du vormittags gelernt hast. Und womöglich kannst du nach einer Woche schon so gut, dass man nur mehr ein bisschen was ausbessern muss. Und nach 2 Monaten oder nach 3 Monaten, wenn die Premiere ist, bist du überhaupt dann wunderbar. Also so ist es bei uns und das ist bei den Choreografen ganz anders. Also die überlegen und denken nach und sie hat irre Ideen gehabt, also solche, die ich wirklich gar nicht erzählen möchte, weil sie waren so, dass ich gesagt habe, Doris, ich gehe jetzt, dreh mich um und gehe nach Hause, wenn du das unbedingt haben willst.
Okay.
Aber wollte sie natürlich nicht, sie hat verstanden.
Es hat viel Mut erfordert, einfach sich darauf einzulassen.
Ja, ich bin halt der Meinung, und das war bei allen Dingen so, ich habe ja gesagt. Und jetzt muss ich da durch.
Okay, naja, das ist ja. Das ist, ich glaube, diese Art von Disziplin und Biss, die man als Tänzer haben muss. Ich glaube, ohne dies.
Ja, geht das alles nicht. Und man muss auch prinzipiell für den Beruf einer klassischen Tänzerin, sage ich immer, muss man beißen.
Ja.
Also man muss sagen, okay. Und das ist auch der Grund, warum jetzt die Kinder und die Eltern so schwer haben. Um klassische Ballettschülerinnen und wo jetzt ununterbrochen in Wien, Berlin, ich weiß nicht wo, Aufstände sind, dass die Lehrer so streng sind und dass sie, die kommen alle aus Russland, aus Polen, aus Bulgarien, aus Rumänien. Da wird anständig Drill. Und bei uns war das auch Drill. Es ist eine Vorbereitung für einen Beruf.
Natürlich, ja.
Es ist keine Hupfi-Hupfi-Ballettschule.
Ja, die gibt's auch, aber aus dieser Hupfi-Hupfi entstehen dann keine professionelle Balletttänzer.
So ist es.
Also ich finde das auch als ein Knochenjob. Also ich habe zum Beispiel überhaupt keinen Körper gehabt für einen Balletttänzerin. Aber diejenigen, die von damals, von meiner Hupfi-Hupfi-Ballettschule dann weitergegangen sind, die waren natürlich dann strengst geprüft auf Körperbau und trotzdem schaffen nicht viele dann dran zu bleiben. Das ist unglaubliche, ich möchte nicht sagen Aufopferung, weil wenn man dafür geboren ist, wenn man dafür brennt, dann opfert man nicht, dann
richtig.
Will man einfach.
Ja, ich habe auch immer gesagt, was ist ihre Arbeit? Habe ich gesagt, ich habe keine Arbeit. Wieso? Habe ich gesagt, für mich ist es nicht Arbeit, für mich ist es Erfüllung. Ja, natürlich habe ich mich manchmal furchtbar schwer getan, weil ich zu müde war, weil mir irgendwas wehgetan hat. Aber das war halt trotzdem was das Richtige. Und Berufung ist halt was anderes wie, ja, das ist halt mein Beruf. Ich gehe jetzt jeden Tag und muss jetzt da jeden Tag trainieren. Das kann man auch nicht aushalten.
Nein, das kann man nicht.
Und mit einer gewissen Portion Humor muss man auch ausgestattet sein. Wir haben fast alle einen wirklich guten Humor gehabt. Also das ist war schon wichtig. Eine große Bedingung.
Ja, ja, und wie, wenn der Tag, ich habe mir vor kurzem so eine Dokumentation über Abschluss von den Karrieren angeschaut, also diverse Personen, die da mitgespielt haben, haben erzählt, wie sie eben ihren letzten Tag im Theater erlebt haben und so weiter. Das waren schon, also mir hat schon teilweise das Herz geblutet, weil ich auch an meiner Zeit, also ich war zum Beispiel, ich habe verletzungsbedingt aufgehört und dann habe ich gesagt, okay, jetzt studierst du mal. Also weil für mich war so dieses Profi nicht das ist nicht in Frage gekommen. Aber wie haben Sie diesen letzten Tag als Prima Ballerina erlebt? Also war das so war das eine bewusste Entscheidung oder hat der Körper gesagt, es ist zu viel oder hat der Staatsoperdirektor gesagt?
Einiges davon. Ja. aber ja, es war der Gedanke, aufhören zu müssen, ja ewig lange nicht da. Ja, den gibt's ja nicht, wenn man so 35 ist, fangt's dann an, langsam, ja, also eigentlich vorgeschriebenerweise muss man in der Wiener Staatsoper nach 28 Jahren, damals war das so, in Pension gehen. Mhm. Kommt darauf an, wann man angefangen hat. Ich habe mit 14 wurde ich dann engagiert und hatte dann noch ein Jahr, weil ich ein Jahr in Paris war, habe ich dann noch nachmachen dürfen, können, müssen. Also es hat mich noch ein Jahr hinübergerettet. Mein Ballettdirektor war damals schon sehr froh, ein Jahr davor, und hat gesagt, Sie gehen ja jetzt, Kirmbau. Habe ich gesagt, nein, ich bleibe noch ein Jahr. Und es war gut so, ich hatte eine wunderschöne Abschiedsvorstellung, hatte aber damals schon gewusst, ich werde engagiert werden als Ballettdirektorin in der Volksoper. Dadurch war es nicht ganz so schwer, aber natürlich war es eine, wie wir halt auf Wienerisch sagen, eine Rotz- und Wassergeschichte. Also natürlich, es war natürlich schon.
Ja.
Und das Opernhaus, wo alle aufstehen.
Oh, ja.
Und applaudieren.
Gänsehaut und
nicht enden wollen, der Applaus. Und man einem einfach dann versinkt und sagt, wow, das war's jetzt. Und dann diese vielen Blumen und alles. Und Glückwünsche und einen Orden habe ich natürlich auch noch gekriegt und so. Also das war schon nicht leicht, aber der Gedanke, weitermachen zu dürfen, war schon großartig. Also der hat mir sehr, sehr viel geholfen. Manche haben ganz eine andere Einstellung gehabt. Ich habe eine Kollegin gehabt, die ich wirklich sehr gern gemocht habe und die wahnsinnig talentiert war. Die musste überhaupt nichts arbeiten, das ging das Bein rauf, rauf, rauf. Extension pur. Und die hat Schwanensee getanzt, ohne sich wirklich vorzubereiten. Die hat, ich weiß nicht, was alles getanzt, ohne wirklich viel Exerzis zu machen und so. Also eine wirklich glücklich geboren zum Tanzen, ja. Nicht wie ich, wie ich arbeiten musste mit meinem Körper. Und die hat dann gesagt, ma, jetzt kann ich dann endlich Skifahren und endlich Tennis spielen und endlich Eislaufen, was uns alles verboten war.
Ja, ja, das
kenne
ich auch.
Und mir ist das überhaupt nicht abgegangen.
Ja. Ja, weil man irgendwie gewöhnt ist an diesen Rhythmus, ja, und das dieses in der Früh Training, dann Probe dazwischen, dann am Nachmittag Training, dann am Abend Vorstellung. Das ist natürlich, wenn man aus dieser Routine rausfällt, entsteht ein Loch. Außer man hat Gott zum Glück eine Möglichkeit oder man hat sich was überlegt, aber manche verkraften das teilweise nicht. Und nicht jeder ist für einen Lehrer geboren. Also zum Beispiel der Béjart, der war ein ganz toller Choreograf, nicht so ein guter Tänzer und umgekehrt. Die super Tänzer sind auch nicht so guten Pädagogen. Ja,
und man hat mir das angeboten und ich habe dann immer sehr schmunzelnd irgendwie geschaut. Denjenigen, der mich gefragt hat, und habe gesagt, ja, also es sind jetzt schon einige Kolleginnen Lehrer geworden und ich mache das nur, wenn ich eine pädagogische Ausbildung bekomme und wenn ich einmal lerne, was ich wirklich vorzugeben habe. Es ist noch lange nicht gesagt, dass ein guter Tänzer ein guter Lehrer und Pädagoge ist.
Eben.
Und das war mir sehr wichtig und das war auch der Grund. Man hat mich auch gefragt zu einer Zeit, wo es gerade war, kurz vor der Pensionierung. Ich habe dann gesagt, ach so, darf ich nicht mehr tanzen. Und das hat mich auch in dieser Hinsicht, hat mich das zurückgehalten davon. Ich habe es ja dann später auch gemacht, so Impulstanz unterrichtet und da und dort unterrichtet. Es hat mir nie Freude gemacht. Ich wollte gerne fertige Tänzer, die aber trotzdem noch nicht so weit sind. Die wollte ich wie Plastilin formen. Und das war in der Volksoper der Traum, den ich hatte, dass ich, wenn, dann möchte ich das einmal machen. Und das war wunderschön.
Ja, wenn da schon mal die Basis geschaffen ist, ja, und dann, dass man dann einfach darauf bauen kann.
Genau.
Und nicht irgendwie, also ich habe zum Beispiel am USI unterrichtet, das ist Universitätssportinstitut, und es waren viele begeisterte Studenten, ich habe Hip-Hop gemacht damals, und das ist natürlich auch, dann hast du einen, der einfach total neben dem Takt steht. Und da bist du so eingeschränkt in diesem, was du machen willst.
Ja, aber es erfordert halt auch wahnsinnig viel Geduld.
Ja,
also
ja.
Ich habe vor allem Geduld für mich gehabt, mhm, als Tänzerin, und habe aber dann für die 42 Tänzer wieder Geduld gehabt. Aber alles, was zwischendurch war, ist immer schwierig für mich gewesen.
Ja, das ist schon gut. Sie haben erwähnt Körper. Ich habe mal in einem Interview von Ihnen gehört, Sie haben gesagt, Sie haben keinen begnadeten Körper, was ich absolut nicht verstehen kann, aber ich weiß genau, was Sie meinen, weil das, was wir mit bloßen Augen als Laie sehen, einfach an schönen Menschen, bedeutet nicht, dass man im Ballett begnadet ist. Also Nureyev war ja auch nicht besonders gut gebaut dafür.
Darum haben wir uns so gut verstanden.
Ja, genau.
Der Rudi hat geschätzt, wenn jemand sehr fleißig war, weil er musste sich auch quälen mit seinem Körper. Und ich habe eben diese Extension und diese Weichheit nicht besessen, mhm, und musste, wenn ich Samstag, Sonntag ausgesetzt habe, hatte ich schon ein schlechtes Gefühl, wie wird das am Montag werden? Also Urlaub ohne Exercise zu machen, mhm, irgendwo in einem Hotel am Strand oder am Balkon oder so, war eigentlich nicht wirklich drinnen. Und drum auch diese große Angst, wie ich schwanger wurde.
Da waren Sie noch mittendrin, oder?
Mehr oder weniger, mhm, ja. Mhm. Habe ich dann nachgedacht, wie wird das werden? Und dann noch dazu hatte ich das Pech, dass ich nach 3 Monaten aufhören musste. Weil sonst hätte ich das Kleine da in mir drinnen verloren. Oh, und war dann sehr ängstlich. Aber es war eine tolle Zeit danach, weil ich war so dünn wie nie. Weil ich keine Zeit hatte. Ich hatte, mhm, diese Wohnung und hier waren lauter Arbeiter. Ich hatte das Baby und ich ging in die Oper. Und wenn ich von der Oper zurückkam, habe ich schon die Milch in meinem Bauch gespürt. So ungefähr war die Situation. Und es war sehr schwer. Dadurch war ich wirklich, so dünn war ich nie mehr in meinem Leben mit damals. Ja, ich war auch nicht so dünn, mhm, wie man, mhm, das, also ich hatte Kolleginnen, die waren halt wunderschön dünn. Und ich habe immer gern gegessen und habe mir halt vieles nicht erlaubt. Aber so ganz so dünn, da gab es halt dann wieder andere, muss ehrlich gestehen, es waren meistens Männer, die dann gesagt haben, ja, aber du bist halt wenigstens eine Frau.
Na ja, ja.
Das, aber heutzutage ist das auch nicht wirklich unbedingt gefragt, sondern schlanke, burschikose Tänzerinnen. Und ich finde sie wahnsinnig schön. Also unsere jetzige Olga Esina ist für mich das Traumvorbild einer Tänzerin. Mhm. So groß wäre ich gerne gewesen. Die ist mindestens 10 Zentimeter größer. Mhm. So blond war ich auch, aber so schön. Und diese wunderschönen Beine, die sie hat. Also schöne, große, lange Beine.
Ich glaube, dass überhaupt der Trend und die Entwicklung im Ballett wirklich Richtung Ätherik und Schwerlosigkeit, und das wird noch extrem und noch weiter, noch höher, noch, ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwann einmal ein Ende sein wird.
Ich glaube nicht. Ich glaube
die Leistung ist unglaublich.
Ja, aber es geht auf Kosten der Darstellung sehr oft. Also ich habe da, mhm, einige Fights gehabt mit meinem sehr geliebten Manuel Legri, als Ballettdirektor. Mhm. Wir kannten uns von früher und wir haben eine gute Phase gehabt, hier, wer hier war. Und wie ich manchmal gesagt habe, Manuel, aber sei nicht so streng mit ihnen, ob das jetzt eine 5. Position ist oder ob die Spitze gestreckt ist oder ob das oder jenes ist. Sag ihnen, sie müssen das mit Liebe und Leben erfüllen, diese Rolle. Ja, ich sag ihnen das schon. Aber es kam dann durch seine Bestimmtheit, dass Technik das vordergründigste Ziel ist. Ja, wir machen jetzt mindestens bei Schwanensee nicht einfache Fouetté, wir machen Double Fouetté, mhm, und die womöglich ununterbrochen und ja, und höher springen, höher, besser. Ja,
weil das Publikum möchte einfach Expression sehen, möchte schon Ausdruck sehen. Natürlich auch unglaubliche Leistung, aber irgendwo geht das nicht mehr.
Mich toucht mehr etwas, wenn mir jemand was rübergibt, wie Kameliendame, so ein hinreißendes Ballett von John Neumeier. Und die Besetzungen sind alle drei so wahnsinnig gut, weil sie so emotional sind und mich so berühren, dass ich wirklich heulend aus diesem Ballett rausgehe. Mhm. Und das habe ich halt gern.
Ja.
Ich muss nicht unbedingt, wenn ich Akrobatik sehe, wir gehen in den Zirkus.
Ja, Cirque du Soleil ist perfekt dafür. Ja, wie hat der Kampf, sage ich mal, mit dem Körper oder gegen den Körper in der Zeit in der aktiven Karriere, beeinflusst ihr das ihr Leben noch immer? Also haben Sie noch immer so ein bisschen ein Verhältnis zum Essen, ein gestörtes? Also ich war zeitlang magersüchtig, also das hat dann ins Gegenteil umgeschlagen und ich habe viele junge Frauen gesehen, die dann im Spital gelandet sind wegen Magersucht. Natürlich nicht jeder ist von Natur so schlank und man muss trotzdem, also umso mehr kämpfen dann, wenn man es nicht so isst. Und hat das irgendwie ihr Verhältnis zum Essen komplett verändert?
Leider oder Gott sei Dank nein.
Ah, nein, okay.
Ich habe einige Kolleginnen, die magersüchtig sind, die wirklich elendiglich aussehen. Noch dazu jetzt, wo sie älter geworden sind. Ja. Und auf der anderen Seite ist wirklich offensichtlich mein Genuss auf gute Sachen. Und ich koche sehr gerne. Bei uns in der Familie kochen alle gerne. Mein Mann kocht ausgezeichnet und gut. Und wir hatten immer gerne Gäste. Und dadurch wurde das irgendwie, ja, es sollte eigentlich nichts gegessen werden, Kirnbauer, aber, ja, warum isst jetzt nichts? Ja, dann hat man halt doch gegessen, hat sich geopfert. Also, nein, so krass war es eigentlich nie, aber ich wollte immer ein bisschen dünner sein.
Ja.
Und das hat die Doris bis heute nicht verstanden, wenn ich sage, aber ich muss irgendwas anziehen, wo man nicht sieht, was ich für einen Bauch habe und was ich für einen Popo habe und was ich für einen Schenkel habe. Und sie sagt immer, das verstehe ich nicht. Ja.
Dabei, also Sie haben so eine extreme, wirklich fesselnde Bühnenpräsenz. Also ich bin immer in der ersten Reihe bei den zwei Vorstellungen gesessen beim Comeback Again und ich habe mir gedacht, unglaublich, und ich habe gemerkt, wie das Publikum paralysiert war. Sie haben einfach nur geschaut und die sind ja wirklich so gesessen, bewegungslos und
ja, das
voll anspannend. Das war unglaublich, ja?
Das war anfangs sehr schwer. Das war bei der Generalprobe, hat mich das wirklich fast umgeschmissen. Ich kannte das von Spitze, was wir ja nicht gewohnt sind, dass die Zuschauer so nicht sichtbar sind.
Ja, ja, vor allem Scheinwerferlicht sieht
und
man
schwarzes
das
Publikum. Ja. Aber bei den Szenevorstellungen sind die ja so, dass man das Gesicht jetzt erkennen kann. Mhm. Ja?
Mhm.
Und bei der Generalprobe saßen eben auch so viele Menschen, die dann ganz gebannt geschaut haben und ich gedacht habe, oh Gott, es gefällt ihnen nicht. Es gefällt ihnen nicht. Und ich habe dann nachher, das war trotzdem sehr, sehr viel Applaus, auch schon bei der Generalprobe, weil natürlich da Insider auch drinnen waren, die uns beide sehr lieb haben. Und ich habe gesagt, dann Doris, komm mal, komm zur Seite, komm, ich muss dir unbedingt. Ich habe gesagt, es gefällt ihnen nicht. Es gefällt ihnen nicht. Und sie sagt, kann nicht wirklich sein. Glaube ich nicht, aber sie ist auch eher unsicher in manchen Dingen. Und ich musste sie manchmal aufbauen und sagen, Doris, es ist wunderbar, was du da jetzt gemacht hast und gesagt hast. Ich werde das so machen. Wenn du das so willst, dann mache ich das so. Und sie hat sehr oft recht gehabt.
Ja, also die Chemie hat super gepasst, das hat man gemerkt. Ja, ja. Dass es einfach super, super Zusammenarbeit war. Zu der Familie. Ich habe auch in dieser Doku über Tänzer gehört von einer Staatsoper-Balletttänzerin, die gesagt hat, wenn man in der Wiener Staatsoper arbeiten möchte, Familie haben möchte, dann braucht man einen tollen Mann dazu. Und ich glaube, das können Sie ja auch von Ihnen behaupten. Also Sie sind über 50 Jahre verheiratet,
ja,
mit einer Friseurlegende. Also wirklich unglaubliche, unglaubliche Leistung heutzutage.
Ja. Ja, 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 also das Miteinanderleben und Tanzen und er seinen Beruf, das war's eben. Er war auch so verliebt in seinen Beruf und hat ihn so wunderbar ausgeführt und war so beschäftigt. Wir haben dann unsere magere Freizeit, die wir hatten, erstens mit unserer Tochter geteilt und zweitens haben wir uns von unseren Begegnungen und von unseren Erfahrungen und von unseren Freuden und Leiden erzählt und das war, glaube ich, auch eine besonders schöne Zeit, obwohl es sehr hektisch war, aber ich empfand sie eben so für uns beide so wichtig, weil wir beide unseren Beruf so geliebt haben.
Mhm.
Ich habe mich für seinen Beruf interessiert. Ich habe auch manche Shows choreografiert, so haben wir uns kennengelernt.
Okay, ja, das wäre meine nächste Frage.
und ja, Und darum war das nicht so schwer. Aber es ist natürlich schon, es gehört schon ein Mann dazu, der versteht, was man da tut.
Ja, aber ich glaube, wenn er selber, nur oft ist es so, dass die, wenn beide Künstler sind, und man kann ihren Mann auch als einen Künstler bezeichnen.
Absolut, ja.
Dann jeder schwebt ein bisschen auf so einem Ego-Trip, und dann ist es schwierig, wenn man dann eine Portion Toleranz nicht dazu bringt. Weil natürlich, jeder glaubt, mein Beruf ist das war die wahre Kunst, ja, oder meine Tätigkeit. Und dann wiederum, wenn jemand von einer anderen Branche, zumindest habt ihr nicht keine Konkurrenz gehabt, nicht, ja, wahr? Weil da die zwei Berufe sind zwar künstlerisch, aber jetzt nicht so verflochten miteinander. Aber ich finde, da gehört wirklich eine große Dosis Toleranz und Anerkennung füreinander. Und das spricht für euch beide wirklich Bänder, weil das ist nicht so einfach. Nur plus ein Kind. Wie haben Sie diesen Spagat, haben Sie schon kurz gesagt, dass es so schwer war, vor allem als Baby. Aber Ihre Tochter, ich meine, sie hat auch langen Teil ihrer Karriere mitbegleitet, und ist sie hinter den Kulissen aufgewachsen, oder haben Sie da irgendwie geschafft, das irgendwie sie immer mitzunehmen, oder hatten Sie Betreuung oder
mitnehmen,
Hilfe?
Mitnehmen ging gar nicht. Mitgenommen wurde sie ein einziges Mal, immer wieder dann größer werdend zum Opernball Generalprobe. Da hat sie dann die Garderoberin getragen, und da war das Baby da am Abend. Da gibt es zwei entzückende Fotos, weil darum fällt mir das jetzt gerade so ein. Aber ansonsten, nein, mitnehmen unmöglich. Probe nicht, Vorstellung schon gar nicht. Das war dann wirklich ein Ausnahmefall, wo mein Mann vielleicht auch nicht konnte. Da hat sie dann in die Garderobe dürfen, und die Garderoberin hat sie betreut. Aber es war wirklich eine totale Ausnahmesituation. Da musste wirklich was Schreckliches passiert sein, dass das möglich war. Und sonst hatte ich eine Mutti, die Gott sei Dank sich sehr gefreut hat. Mhm. Eine Mutter, die Kriegerwitwe war, die mich alleine aufgezogen hat, ohne Vater, und dadurch also sehr glücklich war, dass es da wieder ein kleines Mädchen gibt, und die noch dazu meiner Mutter sehr ähnlich war.
Oh, schön, ja.
Und das war eigentlich die größte Hilfe. Also ich habe gewusst, ich bin da weggerannt. Die haben gesagt, du kommst zu spät, ich muss zur Probe. Und die Mutti war sowieso auch eine pünktliche und hat dann immer raufgebracht.
Ja, also wieder Disziplin, Pünktlichkeit, alles organisiert. Das zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben. Imani ist sehr bekannt in der Modebranche auch. Hat das irgendwie auf Sie einen Druck gemacht, ein bisschen immer besonders gut oder schlank waren Sie ja schon, aber ja, irgendwie spannend auszusehen, da war das irgendwie so ein bisschen Thema?
Schon. Mhm. Meine Vorgängerinnen waren alle Models.
Okay.
Mhm. Ja, wir Frauen wissen, was das heißt.
Auch ja.
Also ja, da war schon, also das hat man schon zugesetzt. Also ich musste schon manchmal in 20 Minuten dann zu einer Einladung gehen, wo ich natürlich dann für meinen Mann und natürlich auch für die anderen toll aussehen wollte. Und ja, für Mode hat sich meine Mutti schon interessiert. Mhm. Meine Mutti hat mir, solange sie gelebt hat, alle Opernballkleider selber genäht.
Großartig.
Und hat schon sehr darauf geschaut, dass ich modisch in die Oper gehe. Ich habe zu Zeiten schon mit einem kleinen Breton, mit Handschuhen und mit einem Chanel-Kostüm bin ich mit einer schönen Handtasche in die Oper getrippelt, weil meine Mutter gefunden hat, wenn man eine Tänzerin der Wiener Staatsoper ist, muss man brav und schön und gut angezogen sein. Also das habe ich von mehreren Seiten mitgekriegt und habe es heute noch gern. Also für Mode ist für mich sehr wichtig, ja.
Wie halten Sie sich fit? Sind ja weitere Auftritte in Planung? Haben Sie mir auch erwähnt?
Ich gehe zweimal in der Woche ins Fitnesscenter, bin nicht sehr fleißig, gehe in Aqua, damit das ja meinem ruinierten Wirbelsäule und meiner Hüfte nicht noch mehr wehtut. Gestern war ich und dann bin ich nach Hause gekrochen. Aber in der Minute, wo ich auf die Bühne gehe, ist es auch jetzt so, ist weg.
Ja. Ich glaube, dass es gibt so einen blöden Spruch, muss ich sagen, worauf freut sich der typische Österreicher. Ich darf sagen, ich bin Polin. sagt man aufs Wochenende und auf die Pension. Also ich glaube, in Ihrem Fall, das kommt gar nicht in Frage. Also Sie werden tanzen, solange die Angebote da sind und die Kraft und
Ja, es ist nicht anzunehmen, dass da noch einmal was kommt, aber die paar Tourneen, die jetzt schon angesagt sind, freuen uns natürlich sehr. Ja,
sehr gut.
Also ist Ljubljana und in der Nähe von Florenz und ich glaube, irgendwo in Schottland und dann Saarbrücken, wo die Brutkirche.
Ja.
Sie ist auch dort Chefin, glaube ich, von Brut.
Ja.
Also das ist schon ganz nett und es dauert ja auch, also da gehe ich schon in mein 83. dabei.
Ja. Naja, das ist noch jung genug. Aber in Schottland gibt es angeblich eine Dance Company für ältere Menschen, also so ab 60. Ich glaube, das heißt Prime. Ich habe auch mal irgendwo einen Bericht gelesen und so. Und das ist auch total spannend, wie das ist. Also ich finde das so toll, dass heutzutage diese Diversität einfach gefragt ist, weil auch zu meiner Zeit, also ich habe vor 30, 40 Jahren getanzt und da war natürlich, da war man nicht, wie wir schon gesagt haben, nicht schlank genug, nicht groß genug oder nicht flexibel genug und so weiter. Und jetzt ist es eigentlich noch nicht egal, aber man öffnet sich ein bisschen mehr.
Ja, man geht einfach in die dazu passenden Gruppen oder die Gruppen finden einen. Aber es hat ja schon vor vielen Jahren eine dritte Kompanie von Jerzy Kilian gegeben. Und es war hinreißend, was der mit den Alten, die ich als Junge noch gekannt habe, gemacht hat. Also wirklich hinreißende Sachen, wo die auch stundenlang zum Beispiel auf einer Parkbank sitzen. Aber wie sie das machen, wie sie nebeneinander auf dieser Parkbank sitzen. Und die waren beide auch schon an die 75, 76 und es war wahnsinnig entzückend und wahnsinnig schön und war nach, aber es ist halt dann doch, glaube ich, nicht gegangen, weil er hatte ja schon zwei andere. Aber es wird immer wieder, glaube ich, schon jetzt in dieser Richtung gearbeitet.
Ich glaube auch. Also es öffnen sich andere Branchen ja auch, also Modebranche man holt sich vielleicht ein bisschen Inspiration auch dadurch, weil man möchte ja auch, die Gesellschaft wird ja auch immer älter. Ja? Also es ist nicht nur diese Omnipräsenz von den jungen, wunderschönen, vielleicht schon operierten irgendwie Frauen, sondern auch einfach Persönlichkeiten. Und das freut mich besonders, dass man da auch jetzt ein bisschen toleranter dem gegenüber geworden ist und man einfach auch andere Personen auf der Bühne sieht, die irgendwas zu erzählen haben, ja.
Ja, es ist der Fortschritt ist ja auch so groß geworden in so vielen Richtungen, ne?
Ja, ganz sicher. Ja, da wünsche ich wirklich Ihnen wahnsinnig viel Erfolg, viel Freude, weiterhin so tolle Performances wie bis jetzt und ich hoffe, ich kann mir noch einmal eine Karte ergattern. Das war gar nicht so einfach. Und ja, vor allem Gesundheit und einfach ein schönes Leben weiterhin. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Danke.
Dankeschön.
Wir sind am Ende unserer Folge. Wenn es euch gefallen hat, folgt mir auf Social Media und abonniert meinen Kanal.